Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreativ on Air hier bei Leibniz FM. Soziale Innovation, Social Startups, neue Geschäftsmodelle mit gesellschaftlichem Mehrwert. Das klingt alles erstmal nach ziemlich großen Begriffen, aber was steckt eigentlich dahinter? Was bedeutet soziale Innovation ganz konkret und welche Unterstützung gibt es für Menschen, die eine soziale innovative Idee haben und daraus etwas machen wollen? Genau darüber sprechen wir heute in unserer Sendung mit dem Titel Soziovation, wenn Werte auf Geschäftsmodelle treffen. Soziovation ist ein Förderprogramm der Region Hannover und wird durch das Kreativnetzwerk verwaltet. Es unterstützt Menschen dabei, ihre Ideen weiterzuentwickeln und in Umsetzung zu bringen. Dabei verbinden wir die Perspektive von Förderung und Struktur mit einer konkreten Gründungsgeschichte. Dafür begrüßen wir heute zwei Gäste, Berit Lüdecke vom Social Innovation Center Region Hannover und Gerd Dirk Trank, Gründer von Tilio. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, möchten wir unsere Gäste einmal kurz kennenlernen. Berit und Gerd, wer seid ihr, was macht ihr und wie seid ihr persönlich zum Thema soziale Innovation gekommen?
Mein Name ist Berit Lüdecke, ich arbeite seit 2018, also nunmehr 8 Jahren für die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover im Projekt Social Innovation Center und bin dort maßgeblich verantwortlich für unser Gründungsprogramm. Und ich bin tatsächlich zum Thema soziale Innovation über meinen Job gekommen, also über eine ganz klassische Stellenausschreibung. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, war aber auch selbstständig, also das Thema Entrepreneurship war mir nicht fremd.
Ja, bei mir ist es einfach der persönliche Hintergrund. Meine Familiensituation hat sich geändert, ich bin Vater geworden und dadurch habe ich komplett neue Perspektive gesehen. Es ging bei uns um das Thema Sprachbegleitung. Wir erziehen unseren Kleinen zweisprachig und weil ich von meiner Frau weiß, dass wenn man das am besten nach Personen trennt, meine Frau übernimmt Deutsch, ich übernehme die chinesische Sprache, habe ich dann am eigenen Leibe, sage ich mal, erfahren dürfen, wie viel Druck man sich mit so einem Thema machen kann, was das Thema Sprache, was wir, sage ich mal, so selbstverständlich sehen, was es für Relevanz für uns hat, gerade wenn wir keinen Zugang zu dieser Sprache haben und uns die Teilhabe dadurch erschwert wird oder gar nicht möglich ist, was das alles bedeuten kann, sowohl für Deutsch, wenn man Deutsch lernt oder aber wenn man andere Sprachen lernt, wie in meinem Fall Chinesisch, aber auch jede andere Familiensprache, wo Identität, Kultur und Herzblut auch mit drin steckt. Das sind die Sachen, über die ich auf dieses Problem gestoßen bin, ja, wo ich dann freundlicherweise ja, in der Region Hannover so viel Unterstützung bekommen hatte.
Würdet ihr beiden uns einmal erklären, was eigentlich ein klassisches Startup von einem Social Startup so unterscheidet?
Also es gibt eigentlich einen zentralen Unterschied. Klassische Unternehmen oder klassische Startups sind meist primär auf Wachstum und auf wirtschaftliche Rendite ausgerichtet. Und sogenannte Social Startups oder auch Green Startups, also Sozialunternehmen, haben zusätzlich ein gesellschaftliches oder ökologisches Problem, das sie lösen möchten mit ihrer Geschäftsidee. Sie verbinden also das unternehmerische Denken, also die wirtschaftliche Seite, mit der Wirkungsseite. Das heißt, sie haben eine wirtschaftliche und eine soziale Rendite.
Du arbeitest ja im Social Innovation Center. Kannst du uns sagen, was genau das eigentlich ist und was du dort machst?
Also zunächst mal, ich mache das nicht alleine, sondern wir sind ein kleines Team. Raphael von Galen ist der Projektleiter des Social Innovation Center. Sabrina Reich unterstützt uns in der Öffentlichkeitsarbeit und Nina Kallenburg unterstützt uns tatkräftig bei den Workshops und den Coachings. Wir sind ein Projekt, das Gründungsinteressierte unterstützt in erster Linie. Wir haben ein Gründungsprogramm, das über 4-5 Monate läuft. Gerade gestern war Bewerbungsschluss unseres inzwischen 13. Batches. Wir schauen uns also diese Woche die Bewerbung an und wir unterstützen Menschen in der Frühphase, die ein gesellschaftliches Problem erkannt haben und eine unternehmerische Lösung dazu entwickeln möchten. Und ich sagte schon, wir sind ein Projekt, aktuell gefördert von den Zukunftsregionen Hannover-Hildesheim und angedockt in der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover.
Warum begeistert dich der Bereich persönlich denn so?
Entrepreneurship kenne ich aus meiner eigenen Selbstständigkeit. Und beim Social Entrepreneurship ist eben die Herausforderung, ein Gleichgewicht zu finden. Ich muss also Umsätze machen, um ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite muss ich eben auch Wirkung entfalten für meine Zielgruppen. Und dieses Gleichgewicht hinzubekommen, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, wir sagen auch immer, es ist so die Königsdisziplin, ein sozial innovatives Geschäftsmodell zu entwickeln, Menschen dabei zu unterstützen, das finde ich ja äußerst spannend.
Gerd, du baust ja mit Tilio gerade ein eigenes Unternehmen auf. Was macht Tilio eigentlich und magst du uns kurz von deinem Weg zur Gründung erzählen?
Gerne. Berit hat ja gerade eben schon von der gesellschaftlichen Verantwortung erzählt. Genau, wir begleiten und unterstützen Familien mit Kindern beim Spracherwerb. Wie gerade eben schon gesagt, ob Deutsch oder eine andere Sprache sei dahingestellt. Das hatten wir selbst dann, sag ich mal, am eigenen Leibe gespürt, dass es da einen Bedarf gibt, hatten das eben mit vielen anderen Eltern auch nochmal validiert, hatten mit denen gesprochen, gefragt, sind nur wir das, geht es euch genauso? Und da hatten wir dann eben auch schnell über 50 Interviews geführt und auch herausgehört, sowohl von Eltern als auch von Fachexpertinnen, von Logopädinnen, von Sprachförderkräften etc., dass da eben ein Bedarf besteht, wie es eben auch, ich sag mal, wie man es überall in den Medien hört, Anzahl der Schüler mit, sag ich mal, Sprachentwicklungsstörung zur Einschulung inzwischen bei 30-33%, Corona, die die ganze Situation verschlimmert hatte. All das sind so, sag ich mal, Sachen, die einem auffallen und wir probieren dann, sag ich mal, als Sozialentrepreneure Probleme, die nicht nur uns, sondern die gesamte Gesellschaft betreffen, die von wo wir ein Problem, sag ich, verstanden haben, ja, diese dann lösen mit neuen Ansätzen, was bei uns auch besonders spannend ist, weil wir hier jetzt probieren, KI-Technologie mit pädagogischem Ansatz zusammenzubringen. Ja, einen neuen dialogbasierten Ansatz, bei dem wir etwas entwickeln, ein Konzept verproben, wo es darum geht, sag ich mal, auf die Interessen der Kinder einzugehen, auf ihr aktuelles Sprachniveau einzugehen und mittels Dialogen, wo wir ein Sprachmodell nutzen, das wir angepasst haben, das wir auf Kinder optimiert haben, diese dann interessensgeleitet zu unterstützen. Das heißt, ein Kind spricht gerne über Ritter und Burgen, also können wir gerne die Übungen, die Formate alle in die Richtung steuern, lenken und das Kind peu à peu dazu befähigen, aus sich herauszukommen, sich mitzuteilen etc.
An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir eine kurze Musikpause hier bei Kreativ on Air bei Leibniz FM. Wir haben zu Gast Berit Lüdecke vom Social Innovation Center Region Hannover und Gerd Dirk Trank, Gründer von Tilio. Gleich geht's weiter mit der Frage, was eigentlich Soziovation ist und wie entstehen soziale Innovationen. Ich würde sagen, bis gleich. Was ist eigentlich Soziovation und wie entstehen eigentlich soziale Innovationen? An dieser Stelle steigen wir wieder ein mit Berit Lüdecke vom Social Innovation Center Region Hannover und Gerd Dirk Trak, Gründer von Tilio, heute zu Gast bei Kreativ on Air bei Leibniz FM. Berit, was genau steckt denn hinter dem Fördertopf Soziovation und warum braucht es solche Förderprogramme eigentlich?
Also Soziovation ist ein Förderprogramm der Region Hannover und gemeinsam mit Kreativ wurden seit 2022 schon zahlreiche sozial innovative Projekte unterstützt. Dieses Jahr richtet sich der Fonds vor allem auch an gemeinnützige Organisationen der Sozialwirtschaft, an GründerInnen und an Social Startups, die Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln möchten. Und auch insbesondere geht es hier um Geschäftsmodelle, die für die Sozialwirtschaft sind, also Ansätze, die auch Beschäftigung für benachteiligte Zielgruppen schaffen. Gefördert wird hier bewusst nicht die Idee an sich, sondern vor allem die Erprobung der Idee. Also das sogenannte Prototyping wird mit bis zu 10.000 Euro für Investitionen von Sachkosten oder Beratungsleistungen unterstützt. Und das Problem ist nämlich, dass diese sozial innovativen Vorhaben meistens nicht in so klassische Förder- und Finanzierungslogiken passen. Und es ist halt wichtig, dass diese doch erprobt werden können. Und wir predigen immer, geht raus mit der Idee, testet die Idee, um eben auch Feedback zu bekommen von der Zielgruppe und um ja eine tragfähige Lösung zu entwickeln.
Was macht eine Idee oder ein Projekt denn sozial innovativ?
Sozial innovativ bedeutet nicht nur, dass ich Gutes tun will, sondern es bedeutet, dass ich vor allem ein relevantes gesellschaftliches Problem erkannt habe, eine Zielgruppe identifiziert habe, die Unterstützung braucht und die bislang durch die Strukturen und Systeme vielleicht noch nicht genug Unterstützung bekommt. Wichtig ist aber, sozial innovativ bedeutet, der Lösungsansatz ist besonders kreativ oder man sagt auch disruptiv, also ein Ansatz, den es so vielleicht noch gar nicht gibt. Und die Geschäftsidee ist skalierbar. Das bedeutet, sie kann also nicht nur in einer gewissen Region umgesetzt werden, sondern wenn die Lösung funktioniert, kann sie auch landes- oder bundesweit ausgerollt werden. Ich habe mal ein plakatives Beispiel mitgebracht, was es immer ganz schön erklärt. Wir hatten einen Workshop zum Thema Einsamkeit und da ging es darum, wie kann ich Angebote schaffen für ältere, einsame Menschen? Und da ist dann die Idee entstanden, bestehende Strukturen einfach mal anders zu nutzen, nämlich den öffentlichen Nahverkehr. Warum immer nur von A nach B fahren und nicht die Straßenbahn nutzen, um Menschen wieder zueinander zu bringen, sie zu informieren, welche Angebote es gibt? Und das, finde ich, ist immer ein schönes Beispiel zu zeigen, hey, da kommen Dinge zusammen, die vorher noch gar nicht zusammengehörten. Und das ist für uns Innovation.
Gerd, wie bist du denn auf Soziovation aufmerksam geworden? Der Weg war wahrscheinlich lang, aber kannst du uns kurz erzählen, wie der Weg von der Idee bis zur Förderung war?
Das ist eine lustige Frage, die, ja, wie so häufig gerade auf der unternehmerischen Reise, geht es darum, Gelegenheiten beim Schopfe zu ergreifen. Und da war es einfach so, wir waren gerade mit dem Projektteam, mit dem Gründungsteam waren wir bei Nexta, beim MintX-Programm, das in Hannover auch Teams unterstützt, im Rahmen des Prototypings zum Beispiel mit Förderung, mit Sachmitteln etc. Und da hatte ich eben von jemand anderem mitbekommen, dass gerade bei Soziovation die Ausschreibung läuft und tatsächlich auch nur noch bis die nächsten 3 Tagen ausläuft. Von daher hatte ich dann abgewägt, ob wir das versuchen sollen, hatte dann entsprechend bei Kreativ bei Franziska angerufen, hatte Glück, dass ich sie auch an Hörer bekommen habe und die wichtigsten Anforderungen herausgehört, herausgeschrieben und habe das dann in einer Nacht- und Nebel-Wochenendschicht fertig gemacht, weil, Gelegenheit war da, entweder nutzt man sie oder nicht und offensichtlich haben wir uns dafür entschieden. Und das war dann unser Weg mit der Antragstellung, wo wir dann im Nachgang auch nochmal mit der Region freundlicherweise das abstimmen konnten, weil sich, wie so häufig bei der Planung, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, dann muss man natürlich auch die Planung entsprechend anpassen. Und das hatten wir dann aber auch mit den Vertreterinnen auch ganz gut gemacht.
Gerd, kannst du uns noch erzählen, was dir die Förderung konkret eigentlich jetzt ermöglicht hat, aber auch, was du ohne Förderung vielleicht nicht gemacht hättest?
Ja, sehr gerne. Bei uns ist das Problem, dass wir quasi an mehreren Baustellen gleichzeitig arbeiten müssen. Sowohl auf der technischen Seite haben wir eben eine Software, potenziell eben auch ein Hardware, je nachdem das von den, sag ich mal, von der Zielgruppe, von den Eltern, von Kindern gewollt ist oder nicht. Und dann haben wir eben noch die pädagogische Baustelle. Und wir müssen eben mehrere Baustellen gleichzeitig jonglieren. Einige sind noch besonders kostenintensiver, sag ich mal, Hardware, wenn es darum geht, Prozessoren als andere Sachen zu bestellen. Und da muss man verschiedene Experimente durchführen. Man braucht verschiedene Konstellationen und muss das eben auch in User-Tests ausprobieren, validieren. Und das waren die Sachen, die uns dann Soziovation ermöglicht hat, konkret an unserem Software-Prototypen weiterzuarbeiten. Dort, das ist die nächste Stufe des Dialogsystems, sag ich mal, bei uns fertig zu entwickeln und auch zu verproben. Das sind die Sachen, die wir konkret in den letzten Monaten gemacht hatten, insbesondere durch die Förderung von Soziovation.
Berit, wenn ihr beim Social Innovation Center Projekte auswählt, worauf achtet ihr denn und wann kann eine Idee wirklich auch überzeugen?
Ja, also es ist wie immer das Gesamtpaket. Wir schauen natürlich, ist das gesellschaftliche Problem relevant? Wer sind die Zielgruppen? Wie innovativ ist die Lösung? Aber auch, welche Gründungspersönlichkeit steht dahinter? Sind das Menschen, die bereit sind, auch wirklich mit der Idee rauszugehen und sie zu testen und nicht nur zu sagen, ich habe eine schöne Idee, sondern sie eben auch wirklich umzusetzen?
Eine kurze Frage noch zum Abschluss, bevor wir in die Pause gehen. Wo entstehen eigentlich Ideen? Aus Problemen, aus Visionen heraus oder aus Wünschen heraus?
Ich würde sagen, aus beiden Richtungen. Probleme sind häufig praxisbezogen, aber ohne eine Vision bleibt ein Problem eben ein ungelöstes Problem, wie es viel auf der Welt gibt. Diese Visionen müssen mit einem Problem verknüpft werden und dann wird ein Schuh draus.
Da kann ich Gerd nur recht geben, auch aus unserer Erfahrung heraus. Die Probleme kommen häufig aus dem persönlichen oder beruflichen Umfeld. Es wird ein Schmerzpunkt erkannt und die Vision dient dann tatsächlich dazu, die innovativen Lösungen zu entwickeln.
Wir machen an dieser Stelle auch nochmal eine Musikpause hier bei Kreativ on Air. Hürden, Learnings, gesellschaftliche Relevanz. Gleich geht es ans Eingemachte mit Berit Lödecke vom Social Innovation Center Region Hannover und Gerd Dirk-Trank, Gründer von Tilio. Bis gleich. Wir haben jetzt schon einiges darüber gehört, wie soziale Innovationen entstehen und welche Unterstützung es dabei gibt. Doch zwischen einer guten Idee und einem funktionierenden Geschäftsmodell liegen oft einige Herausforderungen, denn soziale Innovationen bewegen sich häufig zwischen gesellschaftlichem Anspruch und wirtschaftlicher Realität. Darüber sprechen wir jetzt mit Berit Lüdecke und Gerd Dirk-Trank. Wie gelingt es denn, Idealismus und wirtschaftliche Anforderungen miteinander zu verbinden?
Ich sagte es gerade schon, es hängt sehr viel mit der Gründungspersönlichkeit zusammen. Wir merken relativ schnell, was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, wenn jemand rein aus idealistischen Gründen handelt. Bei uns ist es aber wichtig, dass jemand bereit ist, die gesellschaftliche Wirkung mit unternehmerischem Denken zu verbinden. Denn so wichtig die Mission auch ist, also wenn die wirtschaftlichen Instrumente nicht mitdenke, dann wird es eben schwer, die Idee nachhaltig tragfähig zu machen.
Gerd, gab es in eurem Prozess eigentlich so einen Moment, in dem sich etwas ganz anders entwickelt hat, als ihr es eigentlich geplant hattet und wo ihr vielleicht bis heute auch noch sagt, das war am Ende das Besondere und das Wichtige für den Erfolg des Projekts?
Wir haben da etwas, wo wir anfangs nicht absehen konnten, was dahinter steckt. Ich erzähle mal davon, ich glaube, das passt da gerade ganz gut rein. Wir entwickeln bei uns ein komplexes, agentisches Masterworker-Dialogmoderationssystem. Da geht es darum, dass wir den Output von Sprachmodellen moderieren wollen, auf eine pädagogische Art, auf eine sprachförderliche Art für Kinder. Und da ist es so wie die, ich will jetzt nicht sagen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber es ist schon ein bisschen, manchmal ein bisschen frustrierend, weil jeder, der mit Sprachmodellen schon mal gearbeitet hat oder probiert hat, ein bestimmtes Ergebnis, sag ich mal, zu produzieren, wird feststellen, dass es gar nicht mal so einfach ist und dass es einfach an der Natur von diesen Sprachmodellen liegt, dass sie nicht eins zu eins immer dasselbe produzieren, sondern häufig, dass es irgendwie auf dieselbe Frage gibt es 20 oder 50 Antworten, Standardantworten, zwischen denen sich das Modell bewegt und davon kriegst du dann etwas. Und wir müssen dann quasi dieses Modell beibringen, welche dieser Antworten gewollt sind, pädagogisch sinnvoll sind, wie man das im Rahmen der Sprachförderung einbetten kann. Und das ist so ein Prozess, wo wir nicht mitgerechnet hätten, dass es so zermürbend bzw. so frustrierend sein kann, wenn man arbeitet den ganzen Tag dran, hat dann Prompts fertig und dann klappt das alles und am nächsten Tag oder nächste Woche nichts geändert, klappt es einfach nicht mehr. Es ist, als ob da der Wurm drin wäre. Und das sind so Sachen, wo wir ja nicht mit gerechnet hätten, dass es so zeitaufwendig sein kann, aber es ist zugleich auch etwas, was uns oder unseren Ansatz von anderen Lösungen am Markt abhebt, differenziert, weswegen wir auch diese Arbeit gerne auf uns nehmen, weil ja, wir sehen darin eben auch unser Potenzial, uns abzuheben, aber auch Qualität zu liefern, weil wir nicht nur ChatGPT in einer Box für Kinder nutzen wollen, sondern eben ein Sprachfördergerät entwickeln wollen, das im ersten Schritt jetzt erstmal die Familien begleitet, aber perspektivisch später vielleicht auch mal von Logopäden oder von Expertinnen oder in Kitas vielleicht eingesetzt werden kann, um auch dort Mehrwert zu stiften und individuell bedarfsgerecht auf Kinder eingehen zu können, was ihre sprachlichen Fähigkeiten, aber auch ihre Interessen sind.
Berit, welche Herausforderungen begegnen euch bei Social Startups oder bei gemeinnützigen Projekten besonders häufig? Also gibt es sozusagen Stolpersteine, die vielen GründerInnen immer wieder begegnen?
Ja, also da ist es zum einen natürlich, geht es um die Finanzierung und um passende Förderung, da sozial innovative Geschäftsmodelle immer noch sehr erklärungsbedürftig sind. Also sie werden häufig bei, sage ich mal, klassischen Finanzierungsmethoden für Startups werden Maßstäbe angelegt, die soziale Startups meistens gar nicht so erfüllen können, weil eben die gleichen Kriterien angesetzt werden. Oder auf der anderen Seite sind sie dann nicht gemeinnützig genug, um bestimmte Förderung zu bekommen. Also Social Startups fallen meistens so ein bisschen durch das Raster. Und es ist total wichtig, dass eben solche Fonds wie Soziovation da sind, um gerade in der Frühphase testen zu können. Und auf der anderen Seite ist es häufig schwierig für diese Startups, was den Marktzugang anbelangt. Also zum Beispiel Pilotpartner zu gewinnen, ob ich mit Kommunen kooperiere oder mit der Sozialwirtschaft, anderen sozialen Einrichtungen oder Organisationen. Da gibt es natürlich häufig feste Strukturen und Systeme, die nicht so flexibel sind und es häufig schwierig ist, dort anzudocken und überhaupt erstmal ja, den Markt zu testen.
An euch beide vielleicht nochmal, was macht denn gute Unterstützung für soziale Innovationsprojekte aus? Also was brauchen Ideen und GründerInnen, damit sie erfolgreich entwickeln und am Ende wirklich Wirkung zeigen können?
Ich kann da kurz mal aus meiner Erfahrung sprechen. Ich finde, dass unkomplizierte Prozesse wichtig sind, damit man eben nicht von bürokratischen Prozessen limitiert wird, sondern dass man sich eben auch vor allem um das Kernanliegen kümmern kann. Beispielsweise mit dem Projekt, mit dem Anliegen, mit der Unternehmung weiter voranzukommen. Gute Erreichbarkeit ist super wichtig. Der Ansprechpartnerin, wenn man Fragen hat, wenn es irgendwas abzuklären gibt, weil so häufig gibt es noch irgendwelche Fragen, die noch nicht abgedeckt oder abgefangen werden konnten. Und ja, individuelle Unterstützung, weil jedes Projekt oder jede Unternehmung da ja auch anders aussieht. Und schlussendlich die Sichtbarkeit ist auch immer toll, weil man in der Region oder in einem bestimmten Ort besonders hervorgehoben wird, gezeigt wird, was man macht, mit anderen Interessierten aus dieser Branche, aus der Sozialwirtschaft vernetzt wird, zusammengebracht wird. Und von diesem Austausch von potenziellen Kooperationen lebt das dann eben auch.
Eine Frage noch an Berit. Welche Wirkung haben die geförderten Projekte bisher in der Region Hannover denn so entfaltet? Gibt es Beispiele, die dir da gerade einfallen würden?
Ja, also ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Zum einen ist das Familientaucher. Das ist ein Start-up, das Pflegefamilien unterstützt und somit die Jugendhilfe entlastet, die ja wie viele andere soziale Einrichtungen auch unter Ressourcenmangel leidet. Familientaucher hat eine App entwickelt, die mit Hilfe von Soziovation entwickelt wurde. Diese App ist jetzt auch gerade in der Erprobungsphase und soll Pflegefamilien mit allen wichtigen Informationen und Impulsen Orientierung geben und soll Peer-to-Peer-Support anbieten können. Und vor allem soll es 24/7 Unterstützung und Hilfe ermöglichen. Und auf der anderen Seite habe ich das Projekt ReShirt mitgebracht. Das ist ein Projekt der Paritätischen Suchthilfe in Niedersachsen. Das hat Nachhaltigkeit mit sozialer Teilhabe verbunden. Die haben nämlich aus ausrangierten Laufshirts, die es dort noch im Keller gab, Produkte hergestellt. Und hier ging es gar nicht in erster Linie um die Produkte, die dann dort entstanden sind. Die haben neue Kleidungsstücke entwickelt und Accessoires, sondern es ging in erster Linie darum, die Menschen mit Unterstützungsbedarf eine sinnvolle Beschäftigung zu geben. Also, dass sie Struktur hatten, also das Thema Teilhabe wurde hier groß geschrieben. Und Soziovation hat das eben ermöglicht, nämlich Nachhaltigkeit und Kreativität mit Beschäftigungsförderung zu verbinden. Und das sind zwei sehr schöne Projekte, die ja für eine erfolgreiche Durchführung bei Soziovation stehen.
Und jetzt gehen wir in die letzte Musikpause. Danach werfen wir gemeinsam einen Blick in die Zukunft. Welche Visionen treiben soziale Innovationen an? Was motiviert Menschen, dran zu bleiben? Und wie könnte eine sozial innovative Zukunft aussehen? Darüber sprechen wir gleich weiter mit Berit Lüdecke und Gerd Dirk Trank hier bei Kreativ on Air auf Leibniz FM. Ein Blick in die Zukunft werfen wir jetzt gemeinsam mit Berit Lüdecke und Gerd Dirk Trank. Wir sprechen darüber, wie es nach der Förderung weitergeht und welche Perspektiven soziale Innovationen für die Zukunft bieten. Gerd, deine Förderrunde ist inzwischen abgeschlossen. Wie geht es mit deinem Projekt jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte und was hat sich seitdem bereits getan?
Genau. Du sprichst da was Relevantes an. Bei uns ist Soziovation zu Ende. Wir sind auch im letzten Patch des Social Innovation Centers gewesen, wo wir optimal darauf vorbereitet wurden, uns auf das bundesweite, sehr selektive Programm aus Berlin AI Nation zu bewerben. Dort sind wir dann unter 400 Bewerbungen ausgewählt worden als eines von knapp 20 Teams auf Bundesebene, die dort die nächsten 6 Monate weiter begleitet werden, unterstützt werden. Da geht es darum, dass es dann eben vielversprechende KI-Startups sind. Und wir sind eben eines, das diese Sozialkomponente noch mitbringt und die dann dort einfach mal weiterentwickelt werden, weiter unterstützt werden. Und das sind jetzt gerade unsere nächsten Schritte, die wir auch brauchen, weil wir einfach ein interdisziplinäres Projekt haben, wo wir verschiedene Baustellen haben und wo jede Baustelle einfach seine Aufmerksamkeit und Zeit bedarf.
Berit, auch wenn die aktuelle Bewerbungsrunde von Soziovation schon abgeschlossen ist, was nehmt ihr aus dem letzten Jahr mit und woran arbeitet ihr gerade, um das Programm und die Unterstützung für soziale Innovation weiterzuentwickeln?
Also es ist natürlich immer toll zu sehen, wie Teams durch die Förderung tatsächlich ihre Ideen umsetzen konnten und sie wirklich gut genutzt haben. Wir haben gemerkt, dass Teams, die jetzt zum Beispiel nicht bei uns oder in anderen Programmen engmaschig betreut werden, noch mehr Unterstützung bekommen können in den Programmen. Das geschieht jetzt durch Workshops, um beispielsweise das Geschäftsmodell zu verstetigen. Da gibt es dann Marketingbausteine, Beratung durch externe ExpertInnen. Und sobald das Programm durchlaufen ist, gibt es jetzt auch Workshop-Gutscheine für nach dem Programm, um den Teams besser bei der Verstetigung ihrer Idee zu helfen.
Ich habe noch zwei Fragen an euch beide. Welche Rolle werden soziale Innovationen in Zukunft spielen, gerade mit Blick auf große gesellschaftliche Herausforderungen?
Also, ich glaube, in Zukunft werden soziale Innovationen immer wichtiger, weil gesellschaftliche Herausforderungen, wie wir alle wissen, nicht kleiner werden, sondern eher komplexer. Und unser Sozialstaat leistet enorm viel, aber er steht natürlich in vielen Bereichen auch stark unter Druck. Und bestehende Systeme haben eben nicht immer diese Geschwindigkeit, die Flexibilität oder vor allem auch die Ressourcen, um auf diese neuen Herausforderungen alleine schnell genug zu reagieren. Und deshalb brauchen wir soziale Innovation als wichtige Ergänzung, um eben neue Lösungen schneller zu entwickeln. Und sie zu erproben und vor allem dann wirksam in die Praxis zu bringen.
Ich stimme auf jeden Fall auch zu. Gerade wenn traditionelle Möglichkeiten an ihre Grenzen stoßen, dann sind Sozialinnovationen eine spannende Möglichkeit, bestehende gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen.
Und ich bin mir sicher, jeder von uns kennt ja mindestens eine Person, die Ideen hat und aus denen etwas werden könnte. Viele trauen sich aber nicht. Was braucht es denn, damit noch mehr Menschen den Mut haben, ihre Ideen wirklich umzusetzen?
Grundsätzlich, ich würde sagen, mehr Unternehmensgeist, also mehr Entrepreneurial Spirit. Gesellschaftliches Umdenken, dass Scheitern kein Scheitern ist, sondern einfach nur ein Schritt auf dem Weg, um eben seinem Ziel näher zu kommen, um beispielsweise ein Unternehmen aufzubauen, was ein langer Weg ist, wo man eben auch ein paar Mal scheitern wird, wo man auch ein paar Mal hinfallen wird. Aber es geht darum, dass man wieder aufsteht, dass man daraus lernt und sich dazu bekennt. Und in Deutschland haben wir manchmal das Problem, dass Scheitern so negativ konnotiert wird, so negativ behaftet ist, im Gegensatz zu den USA, wo Investoren fragen, wie, du bist noch nicht gescheitert, das ist für mich noch nicht glaubwürdig. Ich investiere nur in Persönlichkeiten, die schon mal gescheitert sind und wieder aufgestanden sind. Jetzt nur als Anekdote oder als Beispiel, aber das ist einfach nur ein krasses Beispiel dafür, wie unterschiedlich man mit sowas umgehen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir als Gesellschaft sehr von profitieren würden, wenn da ein Umdenken stattfinden würde.
Genau das, was Gerd sagt. Und es braucht tatsächlich Vorbilder, die eben auch vorleben, wie kann es sein, was bedeutet das, welche Herausforderungen habe ich, aber auch welche Chancen und wie schaffe ich es tatsächlich, meine Ideen umzusetzen.
In diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende unserer heutigen Ausgabe von Kreativ on Air. Vielen Dank an Berit Lüdecke vom Social Innovation Center Region Hannover und an Gerd Dirk-Trank, Gründer von Tilio, dass ihr bei uns zu Gast wart und eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Aber ich glaube, eine letzte Frage habe ich noch an euch beide. Wenn ihr euch etwas für die Zukunft sozialer Innovation wünschen könntet, was wäre das?
Ich würde sagen, Offenheit und Verständnis für neue innovative Wege, wie in unserem Fall zum Beispiel. Auf der einen Seite kann ich natürlich die Vorbehalte von Eltern nachvollziehen. Auf der anderen Seite sehen wir eben aber auch die realistische Möglichkeit, ein signifikantes Problem zu lösen und in unserem Fall Sprachförderung. Und ja, dabei hilft Offenheit und Verständnis sehr, wenn man probiert, das nicht einseitig oder nicht gleich abzutun. Ja.
Also, wenn wir uns ganz konkret was wünschen dürften, dann wäre das nämlich eine gemeinsame Strategie mit dem Land Niedersachsen, die die Elemente für flächendeckende Unterstützungsinfrastruktur, das sind also Qualifizierung, Workshops und spezifische Gründungsprogramme, Netzwerk natürlich auch und Finanzierungsmöglichkeiten für alle Entwicklungsphasen, ganz speziell für gemeinnützige Geschäftsmodelle. Und wichtig ist natürlich auch die Sichtbarmachung dieser Ansätze, dieser Gründungspersönlichkeiten wie Gerd zum Beispiel hier heute, im Entrepreneurship, aber auch im Interpreneurship, nämlich Menschen, die in der Sozialwirtschaft innovative Lösungen umsetzen möchten.
Und wenn ihr euch jetzt weiter informieren wollt oder eigene innovative soziale Ideen habt, dann schaut doch mal bei LinkedIn vorbei vom Social Innovation Center oder auf Instagram unter dem Namen Social Innovation Center _. Und Gerd, bei euch kann man sich auch melden, oder?
Genau, wenn wir euer Interesse wecken konnten, wenn ihr das Thema spannend findet, wenn ihr selber Pädagoginnen seid und Eltern mit Kindern mit Sprachförderbedarf habt oder kennt, ob nun Deutsch oder andere Sprache, ist egal, oder uns einfach nur bei der Produktentwicklung begleiten wollt, freuen wir uns, wenn ihr uns einfach mal auf LinkedIn besucht oder auf unserer Website besucht. Einfach unter Tilio mit TH. Vielen lieben Dank, wir freuen uns.
Alle Infos, Updates und spannende Inhalte gibt's außerdem im Kreativ-Newsletter und auf Social Media bei uns @kreativ_netzwerk_Hannover. Kreativ on Air könnt ihr hören jeden dritten Mittwoch im Monat. Bis dahin, ciao, ciao.